Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Als Ausländerin kam Jasmin Elson-Bazzi vor 40 Jahren in die Schweiz. Sie war eine gut integrierte Fremde, lernte schnell Schweizerdeutsch, war unauffällig und eine gute Schülerin. Als Jugendliche suchte sie nach ihren muslimischen Wurzeln, nach ihrer religiösen Identität. Sie wurde von der Ausländerin zur Muslimin. In ihrem Buch »Moscheen ohne Minarett – Eine Muslimin in der Schweiz« erzählt Jasmin Elson-Bazzi ihre Geschichte, eine typische Migrationsgeschichte. Die Geschichte einer Frau, die heute weiß, was sie will, einen fortschrittlichen Islam. Katrin Uelci hat sie getroffen.
Es ist ein kalter Novembertag. Jasmin Elson-Bazzi ist seit 4 Monaten in Kairo. Die Gymnasiallehrerin aus Basel nimmt sich eine berufliche Auszeit und kehrt für ein Jahr in die Stadt ihrer Kindheit zurück. Dieser Tag im November verändert ihr Leben.
Kairo, Sonntagabend, 18 Uhr. Zuversichtlich und guter Dinge lasse ich den Tag in Gedanken vorüberziehen. Es ist kühl an diesem Abend des 29. November 2009. Vom Minarett einer naheliegenden Moschee höre ich das Abendgebet ausrufen. Per Mikrofon natürlich, raufsteigen tut niemand mehr. Und wie ich so die Abendbrise aufnehme, leuchtet ein SMS auf meinem Handy. 2 Worte piepsen mir entgegen. Minarettverbotsinitiative angenommen. Draußen ist es rabenschwarz. Die Nacht bricht ein.
An diesem Sonntag im November, als das Schweizer Volk die Minarettverbotsinitiative annimmt, fasst Jasmin Elson-Bazzi einen Entschluss. Ich schreibe ein Buch. Ein Buch über mein Leben als Ausländerin, als Muslimin, als Frau. Jasmin Elson-Bazzi liebt Kairo. Es ist die Stadt ihrer Kindheit, an die sie viele schöne Erinnerungen hat. Es ist eine lebhafte Stadt und...
Kairo ist die Stadt der 1000 Minarette. Manchmal kann es einem auch ein bisschen zu viel werden, und zwar nicht wegen der Minarette, die sehr schöne architektonische Türme sind, sondern wenn man den Adhan, also den Gebetsruf, hört, staccatoartig, sehr laut gesungen, fast überlaut und eigentlich nicht in einer sehr schönen Gesangsart, wie das eigentlich ausgebildete Muezzine können sollten. Das war mir zum Teil ein bisschen zu viel.
Seit der Abstimmung im November 2009 verfolgen sie die Minarette. Die 49-jährige schweizer-ägyptische Doppelbürgerin beschäftigt sich intensiv mit ihnen. Es störe sie zwar, dass sie nun in der Schweiz verboten sein sollen, doch die Minarette seien kein Muss.
Für mich ist das Minarett ein Zubehör, ein architektonischer Überbau, der zu einer Moschee gehört, aber nicht zwingend. Es gibt vor allem auch im asiatischen Raum Moscheen ohne Minarette. Und ich glaube, da kann man auch sehr fantasievoll sein. Man könnte auch einmal eine Moschee ohne Minarett bauen, mit einem schönen Tor beispielsweise oder mit einem großen Garten. Für mich selber ist dieses Minarett eigentlich erst zur Causa geworden, muss ich sagen, nach der Minarettverbotsinitiative.
Die Minarettabstimmung hat ihr den letzten Ruck gegeben. Schon länger trägt Jasmin Elson-Bazzi ihre Geschichte in sich. Redet mit anderen Musliminnen und Muslimen über ihre Erlebnisse, über gemeinsame Erfahrungen und Wünsche. Doch an diesem Sonntag im November will sie noch etwas anderes. Sie will herausfinden, wohin sie gehört, welche Kultur sie hat, welche Religion, welche Identität.
Ich bin ein Hybride. Ich gehöre eben zu mehreren Hintergründen, zu mehreren Kulturen. Meine Mutter ist Österreicherin, mein Vater ist Ägypter. Ich bin in Österreich geboren, dann in Kairo, in Ägypten aufgewachsen, später dann in die Schweiz gekommen. Also ich bin mit vielen Inhalten, mit vielen Umwelten eigentlich verbunden. Und das war für mich sehr, sehr lange ein Problem. Und ich glaube, dass dieser Aufenthalt jetzt in Ägypten, da wollte ich es noch einmal wissen. Also da wollte ich noch einmal wirklich aufspüren, wie groß der ägyptische, der orientalische Anteil an mir ist. Und ich glaube, ein Ergebnis oder ein Zwischenresultat, das ist sicher, dass ich jetzt, glaube ich, schon einen gewissen Ausgleich in mir gefunden habe und ganz klar sagen kann, also ich bin jetzt hier in Europa sehr, sehr verankert, eben vor allem intellektuell, und trage sozusagen mein arabisch-ägyptisch-islamisches Erbe mit mir, und die vertragen sich jetzt besser nach diesem Jahr.
Ein Jahr lang hat die Frau mit den langen, lockigen, roten Haaren ihre zweite Heimat in vollen Zügen genossen. Ägypten, wie es leibt und lebt. Die Gastfreundschaft, die Wärme der Menschen, den Familienzusammenhalt oder die relativ lockere Art.
Aber ich habe dort auch entdeckt, was ich eben an Europa sehr schätze. Und das hat genau das ausgemacht. Also sozusagen das Eintauchen in den ägyptischen Alltag, in die politische Situation, die eine missliche ist. Ja. Ägypten ist eine Diktatur seit 30 Jahren, Notfallgesetze. Und das habe ich sehr gespürt und dann eigentlich auch eben zu schätzen gelernt, in welchem Umfeld ich eben in der Schweiz oder in Österreich, in Europa eben aufwachsen durfte, nämlich in einem Klima der Freiheit, in einem Klima, wo eben das Individuum Rechte hat, wo ich als Frau eben auch Rechte habe und mein Leben gestalten kann. Und das ist mir dann aufgefallen sozusagen, das ist mir aufgegangen nach diesem Jahr.
Diese Freiheiten, die Yasmin El-Sonbati heute in der Schweiz so schätzt, hatte sie als Jugendliche nicht. Im Gegenteil. Als sie mit ihren Eltern 1971 in die Schweiz kam, wurde sie strenger erzogen als zuvor in Kairo. Und das, obwohl ihre Eltern nicht streng religiös waren.
Zuerst kam, du bist Ägypterin und wir sind nur ein paar Jahre in der Schweiz. Das war also auch immer die Idee der Rückkehr. Und das Ziel war es ja, dass ich dann, wenn die Familie wieder zurückmigriert nach Ägypten, dass ich dann ägyptenkonform wäre. Das war das Ziel. In letzter Instanz hieß es dann ja, aber wir sind ja auch Muslime und du weißt, das ist also ganz klar, also es darf kein Geschlecht, also an sowas wagte man gar nicht zu denken, nicht? Aber also Kontakt mit Männern und so weiter, das findet zum Ziele der Eheschließung statt und das hat also jetzt überhaupt noch nichts verloren, du bist noch in der Schule, also da lauerte immer eine Gefahr. Und da wurde dann sehr wohl damit argumentiert.
Plötzlich bekam die Religion eine andere Dimension. Die strenge Erziehung wurde mit ihr legitimiert. Ein muslimisches Mädchen darf das nicht, macht das nicht. Einzig in schulischen Angelegenheiten wurde sie nie eingeschränkt, betont Yasmin El-Sonbati, denn die Ausbildung war auch für ein Mädchen heilig. Die Religion war für das kluge Mädchen, das das Gymnasium besuchte, ein zweischneidiges Schwert. Sie verbot viel, konnte ihr je nachdem aber auch Freiheiten bringen.
Ich habe mir dann das so vorgestellt, dass ich dann also als Tochter die Religionsautorität werde. Das ist übrigens ein Phänomen, das ich auch sehr oft in Ägypten beobachte, dass junge Frauen viel akkurater sind in der Ausübung der Pflichten als ihre Mütter und dadurch innerhalb der Familie dann auch so eine prominente Stellung bekommen. Und das habe ich mir für mich eigentlich auch erhofft, nicht? Also das, es heißen würde, ja gut, also du kannst ruhig in die Disco gehen, wir wissen ja, es passiert nichts. Also ich muss dazu sagen, dass es nicht ganz geklappt hat, ja. Mit dieser Rechnung, die ist nicht aufgegangen. Meine Eltern waren beide sehr streng.
Der Koran und ihre gesamte Religion weckten trotzdem die Neugier der Jugendlichen, denn immer stärker spürte sie, dass sie anders war als die anderen Kinder. Ein prägendes Erlebnis spielte sich in einer Geschichtsstunde ab.
Wir hatten an der Bezirksschule Rheinfelden einen Geschichtslehrer, der in den 70er Jahren das Thema Mohammed und der Koran behandelte. Natürlich brillierte ich, und es entfachte sich sogar ein Streitgespräch zwischen dem Lehrer und mir, indem ich mich bemüßigt fühlte, seine Behauptungen zu widerlegen, und zwar den Umstand, dass Frauen im Islam keine Rechte hätten. Das konnte ich, die damals 14-jährige Muslimin, so nicht im Raum stehen lassen. Ich stimmte zur Verteidigung meiner Religion an. Frauen stünden den Männern in nichts nach, behauptete ich. Ich empfand es als meine Pflicht, Dinge zurechtzurücken und ließ nicht locker, bis mein Lehrer seine Vorbehalte nolens volens zurücknahm. Schließlich ging es um Allah, den Koran, um Inhalte also, die mir als sakrosankt galten. Nicht-Muslime, so dachte ich damals, verstünden dies einfach falsch, und es würde mir obliegen, dies richtig zu stellen. Für mich gab es kein Hinterfragen, keine kritische Gegenmeinung, keine Reflexion. Ich hatte damals begonnen, mich weniger über meine Nationalität zu verstehen und zu definieren, als vielmehr über meine Religionszugehörigkeit.
Es wurde dann sicher mehr wahrgenommen. Ich habe auch, wenn Lager waren, habe ich Gebete verrichtet und da haben wohl meine Mitschülerinnen gefragt. Aber es war eigentlich, wie soll ich sagen, es war eine Art wohlwollende Gleichgültigkeit, wurde nicht mit besonderem Interesse, da wurde dem nachgegangen und das hat mich auch nicht gestört.
Die Jugendliche wollte alles wissen. Speziell das Leben des Propheten interessierte sie. Wie hat er gelebt? Welche Menschen haben ihn umgeben? Doch auch allgemein, woher kommt der Islam, warum ist er entstanden und so weiter. Yasmin El-Sombati beschreibt es heute als hauptsächlich historisches Interesse, aber nicht nur.
Ich habe mir natürlich auch erwartet, eine Spiritualität, eine innere Kräftigung und einen Halt, weil ich mich ja doch, wie soll ich sagen, innerhalb der Gesellschaft auch recht allein gefühlt habe. Ich konnte viele Dinge nicht mitmachen, die meine Umgebung in meinem Alter unternommen hat. Ich war von vielen Unternehmungen ausgeschlossen, also wie gesagt, nicht schulische. Und da habe ich einen Halt gesucht, einen inneren Halt und das Interesse kam dann natürlich noch dazu.
Ich war ein frommes Mädchen, so beschreibt sich Yasmin El-Sombati heute. Doch schon damals hätten sich bei ihr Zweifel eingeschlichen.
Irgendwo hinten links, also waren mir gewisse Dinge nicht ganz koscher, wenn ich jetzt also ein jiddisches Wort verwenden darf, habe ich als viel zu streng empfunden und habe gefunden, also die islamische Religion ist zu streng, zu einengend.
Ich wollte Antworten auf brennende Fragen. Was passiert, wenn ich mich in einen Nicht-Muslim verliebe, wenn ich mit einem Jungen Händchen halte? Warum ist die Ehe mit einem Nicht-Muslim verboten? Wieso erden Mädchen nur die Hälfte? Die Antworten, die ich mir durch die Lektüre erschloss, erschöpften sich in den üblichen abgedroschenen Phrasen, mir bestens bekannt, weil Allah es so beschlossen hat. Ich aber strebte nach Diskussion, nach Austausch, wollte mich darüber äußern. Ich träumte vom gütigen Allah, der mir eingibt, meine Liebe, du bist frei und ich liebe dich, was immer du tust. Entscheide selbst, gebrauche deinen eigenen Verstand und folge deinem Herzen. Sei nur guten Mutes. Diese Botschaft jedoch hat er mir nicht offenbart.
Es dauerte noch Jahre, bis sich die junge Muslimin von den Einengungen emanzipierte. Erst mit 30 brach Yasmin El-Sombati mit ihrer Familie, mit ihrer Religion und mit ihrer zweiten Heimat Ägypten. Der Auslöser war ein Verlobter, der sie einengte und ihr Verbote auferlegte. Da merkte sie, das will ich nicht.
Ich bin dann ausgezogen von zu Hause, also das erste Mal mit fast 30. Und ich habe dann einfach gemacht, was ich wollte. Also ich bin gereist, es gab einfach keine Schranken mehr. Ich habe mich mit Männern getroffen, ohne sozusagen da die Vorhaltungen meiner Mutter oder meines Vaters zu befürchten. Ja, also das darfst du nicht und so weiter. Ich habe wirklich auch den Kontakt mit Muslimen vermieden. Ja, ich habe den Kontakt mit Muslimen wirklich vermieden während der Zeit. Ich wollte nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Ich wollte mit diesem einengenden Korsett nichts mehr zu tun haben.
Dann kam der 11. September 2001.
Kurz vor 9 Uhr Ortszeit in New York. Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme des World Trade Centers. Wenig später rast eine zweite Maschine in den anderen Turm. Beide Gebäude stürzen kurze Zeit später nacheinander in sich zusammen.
Es war dann schon ein sehr dramatischer Moment. Man wurde dann also konfrontiert mit dieser Gewalt und einfach diese Gewalt und diese Vehemenz, mit der dieser Islam sich da entzündet hat, das hat mich sehr beschäftigt. Da habe ich mich dann wieder betroffen gefühlt, weil ich gefunden habe, ja doch als auch historisch interessierter Mensch und als Mensch und vor allem als Frau, die dieser Religion zugehörig ist, als dass ich mich ja immer noch empfunden habe, was ist da passiert? Wo ich herkomme, aus meiner Kindheit und aus Ägypten in den 60er Jahren, habe ich davon nichts gespürt. Und heute, also ich rede jetzt retrospektiv aus der Perspektive des 11. September, sind wir Zeuginnen, Zeugen dieser Gewalt. Da ist irgendwas schiefgelaufen.
Der 11. September 2001 hat Yasmin El-Sonbati tief erschüttert. Wie aus einem Traum gerissen, wurde sie in eine andere Welt katapultiert. Plötzlich musste sie sich wieder mit ihrer Herkunft und mit ihrer Religion beschäftigen. Da begann die kritische Auseinandersetzung.
Islam heißt ja das Einfügen in den Willen Gottes und den muss man akzeptieren. Also man muss Allah akzeptieren und auch das, was Allah uns auferlegt hat und es nicht hinterfragen. Und das ist jetzt das, was ich sicher hier in Europa gelernt habe. Also durch meine Ausbildung, durch die Schule, wo ich eben gelernt habe, meinen eigenen Verstand zu gebrauchen und eben nicht mehr bereit bin, alles zu tun, was mir Allah empfiehlt oder was mir Allah befiehlt. Sondern finde, nein, ich habe hier in dieser Gesellschaft, in der ich lebe, gelernt, dass ich Wahlmöglichkeiten habe, dass ich meinen Verstand gebrauchen kann und das kann ich auch in Bezug auf heilige Texte.
Durch die intensive Spurensuche wollte ich etwas von dem Islam zurückgewinnen, den ich als Kind in Ägypten erlebt und in dem ich mich wohlgefühlt hatte. Im Verlauf der Jahre habe ich mich aus dem Kinderislam herausentwickelt. Ich habe Hürden überwunden und andere Bedürfnisse entwickelt, mich von vielen Dingen gelöst und neue Erkenntnisse dazugewonnen. Heute bin ich eine kritische Muslimin. Ja, ich fühle mich immer noch zugehörig. Und das wird auch so bleiben. Ich habe nicht vor, auszutreten aus der Gemeinschaft. Ich liebe meine Religion. Aber ich habe keine Angst mehr vor Allah. Ich streite viel mit ihm. Und wir kommen recht gut miteinander aus.
Wer sich kritisch mit dem Koran auseinandersetzt, hat es in der islamischen Welt schwer, ganz besonders die Frauen. Denn noch immer ist die Koranexegese offiziell den Männern vorbehalten. Doch immer mehr Frauen nehmen sich das Recht, sich mit dem Koran kritisch auseinanderzusetzen, das sowohl in islamischen Ländern wie auch in Europa. Dabei sei die korankritische Exegese eine alte Tradition, erzählt Yasmin El-Sonbati.
Es gab sie zu Beginn des Islams, also wenn wir sagen zum Beispiel vom 7., 8., 9. Jahrhundert, gab es hervorragende Wissenschaftler. Es gab Bewegungen zu Beginn des Islam, die sich also auch vom Propheten abgewandt haben, die Kharijiten, die Mu'tazila, die den Anspruch hatten, genau diesen Text, diesen koranischen Text eben in seiner Zeit zu verstehen. Und das ging alles verloren und es ist eigentlich jetzt an uns, diese Tradition wieder aufleben zu lassen.
Einer, der diese Tradition pflegte, war der ägyptische Literaturwissenschaftler Nasser Abu Said. Der liberale Denker hat Yasmin El-Sonbati geprägt. Seine Worte sog sie auf, sie gaben ihr Anregungen, den Islam neu zu denken.
Der Koran ist eine religiöse Autorität, aber nicht der Bezugsrahmen etwa für die Erkenntnisse der Geschichte oder der Physik. Doch verstärkt sich heute die Tendenz zu meinen, der Koran enthalte bereits alle Wahrheiten, die die Vernunft je erkannt hat oder erkennen wird. Das ist gefährlich, gefährlich für die Vernunft und das Bewusstsein der Muslime, denn es führt zu zweierlei. Zum einen wird die Bedeutung der menschlichen Vernunft herabgesetzt und damit die Rückständigkeit zementiert, und zum anderen verwandelt sich der Koran aus einem Offenbarungstext in einen politischen, wirtschaftlichen oder juristischen Traktat. Dadurch aber verliert der Koran etwas Wesentliches, nämlich seine spezifisch religiöse, spirituelle und in einem allgemeinen Sinne ethische Dimension.
Nasr Abu Said war für mich ein Erleuchter, ein Prophet. Ich würde heute sagen, er war für mich eigentlich der Prophet, der mir sehr viel gezeigt hat. Nasr Abu Said war wirklich ein Freidenker. Er hat genau die islamische Tradition, von der ich vorher gesprochen habe, die hat er wirklich verkörpert. Er hat sich für Religionsfreiheit eingesetzt zum Beispiel. Und er hat in seiner Biografie, also Religionsfreiheit auch für Muslime, eben, dass man sagt, man kann aus dem Islam sozusagen austreten und man kann eine andere Religion wählen. Er hat sich auch entwickelt, er hat das sehr gut beschrieben in seiner Biografie, als er ins Ausland gegangen ist, um zu studieren nach Japan und nach Amerika, welchen Prozess er durchlaufen hat, um eben auch angefangen hat, eben Minderheiten zu akzeptieren, zum Beispiel Homosexuelle. Und mir hat das sehr gefallen, dass er so ehrlich sich selber hinterfragen konnte. Er ist ein großer Verlust und es bleibt jetzt wirklich die Frage offen, wer wird sein Werk weiterführen.
Nasser Abu Said ist Anfang Juli dieses Jahres gestorben. Er war ein Hoffnungsträger für viele fortschrittliche Muslime. Er war aber nicht der Einzige. Und auch ganz normale Menschen, so Yasmin El-Sonbati, sollten sich mit dem Islam und dem Koran beschäftigen dürfen.
Ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin keine Theologin, sondern ich bin eine ganz normale Muslimin und eben auch als ganz normale Muslimin möchte ich das Recht haben, über meine Religion nachzudenken. Und auch das ist etwas, was ich sehr kritisiere, dass die religiöse Autorität also nur sozusagen in der Mehrheit bei Männern liegt oder bei Männern, die eben aus einer theologischen Fakultät kommen. Aber ich als Individuum, ich muss ja dann am Schluss, also ich muss, wenn ich das möchte, diese Religion ausüben und ich muss es ja mit mir sozusagen in Einklang bringen.
Dabei sei es wichtig, die Texte und die Religion in das 21. Jahrhundert zu übertragen.
Weil ja Religion etwas ist, was sich bewegt und darum muss auch ein Text etwas sein, das eben nicht starr in sich verharren kann, sondern wenn es eben ein Text ist, der sozusagen Empfehlungen an die Menschheit abgibt, zumal noch spiritueller Natur, dann muss hier ein Prozess in Gang kommen. Es kann nicht sein, dass ein Korpus, der aus dem 7. Jahrhundert stammt, wie das beim Koran der Fall ist, heute für uns im 21. Jahrhundert eine Richtschnur ist, weil sich sehr viel verändert hat.
Und sich noch viel verändern wird, so hofft Yasmin Elsonbati, denn sie hat Visionen.
Wir haben eine neue Moschee gebaut, mit einem Lustgarten und einem prachtvollen Tor. In der Moschee beten Männer und Frauen gemeinsam. Die Imamin zelebriert das Freitagsgebet. Und soeben hat eine Muslimin ihre Ehe mit einem Christen segnen lassen. Auch die homosexuellen Musliminnen und Muslime sind willkommen, samt Liebespartner. Unsere Moschee hat kein Minarett, denn unser Allah braucht keine Steine. Kürzlich hat eine Studentin ein Türmchen gezeichnet, die Namen Allahs in prachtvoller arabischer Kalligrafie als Zierde tragend. Wir sind von ihrer Arbeit begeistert. Und wenn die Baubehörde zustimmt und unsere Nachbarn einverstanden sind, werden wir das Türmchen bauen. Mit Allah hat das gar nichts zu tun, denn wie gesagt, unser Gott braucht keine Steine.
Yasmin Elsonbati ist in die Schweiz zurückgekehrt, will weiterhin hier leben. Auch ihr Vater lebt noch immer in der Schweiz. Ihre Mutter ist vor ein paar Jahren gestorben. Was wird ihr Vater zu ihrem Buch sagen?
Das weiß ich nicht, was er dazu sagen wird. Ich habe eine sehr bewegte Beziehung gehabt mit meinem Vater, vor allem in der Adoleszenz. Das hat sich dann beruhigt, das hat sich eingerenkt. Und wir haben beide mit sehr viel Toleranz auch uns jetzt gegenseitig akzeptiert. Ich habe meinem Vater sehr viel zu verdanken, Gutes und weniger Gutes. Ich weiß nicht, wie er reagiert. Ich kann ihn heute verstehen in all dem, was er getan hat, in seiner Erziehung, die streng war, weil er einfach als Migrant hier in der Schweiz einfach das Gefühl hatte oder auch die Notwendigkeit sah, es als seine Aufgabe eben sah, seine Kinder zu Ägypten hin zu erziehen. Das war für ihn wichtig, weil er hat sich mit diesen Inhalten identifiziert. Was einfach das Problem war, das war, dass einfach diese Inhalte mit den hiesigen Verhältnissen nicht übereingestimmt haben und das hat dann die Reibungen gegeben. Ich hoffe, dass es gut annehmen kann.
Ob das ihre ägyptischen Verwandten auch annehmen könnten? Das bezweifelt die kritische Muslimin, denn in Ägypten herrscht heute eine konservativere Stimmung als noch vor ein paar Jahren.
Meine Verwandten in Ägypten wissen darüber nichts. Einige wissen wohl, dass ich jetzt da also dieses Buch geschrieben habe, aber ich würde nicht mit ihnen darüber debattieren, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da wären wahrscheinlich dann die verwandtschaftlichen Bande, die würden aufs Spiel gesetzt, unnötig aufs Spiel gesetzt, ich möchte das nicht. Ich glaube, dass ich hier in Europa mehr Möglichkeiten habe oder auf ein offeneres Klima stoße, um die Inhalte, die mir jetzt eben wichtig sind, von dieser Öffnung, ja, von der historischen Lesung des koranischen Textes, dass ich hier oder dass wir hier, ich bin ja nicht die Erste, die sich da an das Thema wagt, dass wir hier einfach mehr Möglichkeiten haben, uns auszutauschen.
Hier in der Schweiz oder in Europa ist es für Sie möglich, den Islam so zu entwerfen, wie sie ihn meint.
Wir wollen den Diskurs über den Islam, das Sprechen über den Islam einfach nicht mehr den fundamentalistischen Kreisen überlassen, sondern wir wollen eben auch unsere Stimme einbringen. Wir wollen auch sagen, es gibt auch Musliminnen und Muslime, die ganz klar, die nicht mit diesem Mainstream einverstanden sind, also schon gar nicht mit Gewalt natürlich. Und wir wollten hier, wie gesagt, eine Plattform schaffen für eine kritische Debatte. Wir sind kein Moscheeverein, wir sind auch in dem Sinn kein islamischer Verein, sondern wir sind ein Verein oder eine Gruppe, ein Forum eben über den Islam. Es geht hier um Austausch. Wir identifizieren uns zum Beispiel mit Menschen wie eben Nasr Abu Zeid. Wir versuchen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, Netzwerke zu schaffen, die eben an dieser Reform beteiligt sind.
Um einen menschlichen Islam umzusetzen, haben vor 5 Jahren verschiedene Musliminnen und Muslime das Forum für einen fortschrittlichen Islam gegründet. Yasmin El-Sonbati war eine der Mitbegründerinnen.
Ganz wichtige Inhalte sind für uns natürlich die Gleichheit von Mann und Frau, dann das Primat eben der Verfassung und der Menschenrechte, die stehen vor dem Koran, für Chancengleichheit im Erziehungsbereich, also Mädchen und Buben im Erziehungsbereich, die Akzeptanz von homosexuellen Musliminnen und Muslimen, dass eben Moscheen geöffnet werden, dass man gemeinsam betet und diese ganzen Inhalte, über die ich ja auch in meinem Buch dann schreibe.
Und das auch mit Nicht-Muslimen. Sie wollen nicht ausgrenzen, sondern sich für etwas Gemeinsames einsetzen. Mit ihrem Buch Moscheen ohne Minarett möchte Yasmin El-Sonbati ihren ganz persönlichen Beitrag leisten. Als Brückenbauerin zu Hause in 2 Kulturen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.